Ich werd natürlich auch bedroht, ne? Das ist auch klar, aber wir machen das so, dass ich habe ja das Glück, Mitarbeitende zu haben, die das dann, ich gucke mir das selber gar nicht mehr an, ich gucke nicht in meine Kommentarspalten, ich gucke auch nicht selber in meine Mailbox, da würde ich ja verrückt werden.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Wie fühlt es sich an, wenn immer mehr Abgeordnete von rechten Parteien im Parlament sitzen? Die AfD hat sich im Bundestag verdoppelt, ist jetzt größte Opposition und vor allem scheint Deutschland auch wieder geteilt zu sein, denn der ganze Osten ist tiefblau. Die AfD dort mit 35% die stärkste Kraft. Wie sich so ein Rechtsruck im Parlament auswirkt, weiß eine Frau sehr gut, die heute bei mir zu Gast ist, nämlich Katharina Barley. Seit 1994 Mitglied der SPD, sie war Generalsekretärin ihrer Partei, Frauen- und Familienministerin sowie Justizministerin und aktuell ist sie die Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Herzlich willkommen, Frau Barley.
Herzlichen Dank.
Die Bundestagswahl ist jetzt schon ein paar Tage her. Haben Sie es inzwischen verkraftet, wie übel es ausgegangen ist für die SPD?
Naja, die Vorhersagen waren ja die ganze Zeit schon so. Das ist ja das eigentlich Erstaunliche, dass sich trotz der vielen Dinge, die sich ereignet haben in den letzten Wochen an den Umfragen und dann am Ende am Wahlergebnis ja eigentlich fast nichts getan hat. Mhm. Das wird jetzt noch ein paar Analysen brauchen, bis man versteht, warum das so gewesen ist. Ich hatte ehrlich gesagt für die Union noch deutlich, hatte ich eigentlich noch mehr Stimmen erwartet. Die sind ja deutlich unter 30% geblieben. Zweitschlechtestes Ergebnis, glaube ich, seit Kriegsende. Ja, bei uns entspricht es leider in etwa den Vorhersagen.
Letztes Jahr bei der Europawahl haben Sie auch mit 14% kein gutes Ergebnis eingefahren. Jetzt Olaf Scholz, das schlechteste aller Zeiten. Wie ist das eigentlich als Spitzenkandidat, als Spitzenkandidatin verantwortlich zu sein für so eine derbe Niederlage?
Es ist schrecklich. Also, weil man tut ja wirklich, was man kann. Der letzte Wahlkampf, also der Europawahlkampf, ich kann ja jetzt nicht für andere sprechen, aber ich gehe da auch körperlich mal völlig an die Grenze. Und das Ding ist halt, das Gefühl ist oft ein anderes, weil die Veranstaltungen waren krachvoll, die Leute waren unheimlich interessiert, sehr positiv. Ich kriege auch heute noch fast nur positives Feedback. Man ist natürlich als Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin nicht der einzige Faktor, aber es geht natürlich emotional auch sehr mit einem nach Hause her.
Man hängt halt auch an jeder Laterne, überall in den Städten, das ist klar. Im EU-Parlament sitzen mittlerweile drei rechtsextreme Fraktionen. Wie hat sich die Atmosphäre verändert, seit Sie seit 2019 im Parlament sind?
Komplett. Also der Unterschied von der letzten Legislaturperiode zu der jetzigen ist sehr, sehr groß. Beim letzten Mal hatten wir noch zwei solche Fraktionen und ehrlich gesagt, die meisten da hatten überhaupt keinen Bock auf Europa, haben wenig gearbeitet, die hat man kaum gesehen. Und wenn, dann haben sie ein bisschen rumgepöbelt, aber da war nicht viel Substanz. Jetzt sind es nicht nur sehr viel mehr, die sind auch jünger, besser vorbereitet, besser vernetzt, lauter und die gehen jetzt wirklich auch in alle Sitzungen. Also auch zum Beispiel in den Gleichstellungsausschuss, wo die früher überhaupt nicht aufgetaucht sind, die waren nie zu sehen. Jetzt gehen die dahin, weil sie wissen, sie müssen nur die Konservativen auf ihre Seite ziehen und dann haben sie die Mehrheit. Und das passiert jetzt im Moment leider durchgehend, dass diese, also konservative Fraktionen mit den drei Rechtsextremen zusammen abstimmen. Das ist im Europaparlament schon gang und gäbe.
Sprechen wir gleich nochmal drüber, denn gerade bei Themen, die auch Ihnen wichtig sind, sprich auch Frauenthemen, Frauenrechte, dürfte es deutlich schwieriger sein, Ihre Position durchzubringen, oder?
Ja, das wird jetzt deutlich schwieriger, das sehen wir überall. Auf europäischer Ebene ist es natürlich vor allen Dingen das Recht auf Abtreibung. Das ist jetzt nicht etwas, wo wir als Europäische Union irgendwelche direkten Zuständigkeit haben, aber wir zum Beispiel, wenn es darum geht, ob man europaweite Mindeststandards für die Strafbarkeit von Vergewaltigung definiert oder so. Also wir werden das jetzt überall sehen, dass die Frauenthemen deutlich rückabgewickelt werden, muss man fast sagen.
Sie haben das gerade so angedeutet, dass die Konservativen mit den rechtsextremen Fraktionen gemeinsam abstimmen. Das heißt, im EU-Parlament gibt es gar keine Brandmauer-Diskussion, richtig?
Na, es gibt die Diskussion, aber die Taten sprechen eben für sich. Also es gibt im Europäischen Parlament nur noch zwei Mehrheiten, die gebildet werden können. Ähnlich jetzt wie im Bundestag auch. Also es gibt die demokratischen Parteien, so wie das auch in der letzten Legislatur war. die im Übrigen auch Ursula von der Leyen geschlossen gewählt haben, im Gegensatz ja zu den Rechtsextremen und auch im Gegensatz zu Giorgia Melonis Partei beispielsweise, mit der ja die Konservativen sehr, sehr viel jetzt gemeinsam machen wollen. Die haben nicht für Ursula von der Leyen gestimmt. Wir haben das getan. Und die andere Mehrheit sind eben Konservative plus Rechtsextreme. Und wir haben das jetzt in relativ vielen Entscheidungen gesehen, dass diese Entscheidungen, dass diese Mehrheiten auch genutzt worden sind.
Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt da Ursula von der Leyen gerade in der Abgrenzung zu diesen Fraktionen?
Ja, was im Europäischen Parlament passiert, das ist ja nicht ihre Sache. Das haben die Parlamentarier zu verantworten. Und wenn die zum Beispiel die europäische Betriebsratsrichtlinie, also wo europäischen Betriebsräten mehr Rechte gegeben werden sollen, wenn die versuchen zu verhindern mit dieser Mehrheit, dann ist das schon krass, gerade in diesen Zeiten, wo ja Arbeitsplätze in Europa und auch vor allen Dingen in Deutschland in Gefahr sind. Ursula von der Leyen muss die Kommission managen. Auch die Kommission wird ja von den Mitgliedstaaten bestückt. Also wer da hingeht, entscheidet jeder Mitgliedstaat für seinen oder ihren KommissarIn. Die sind natürlich auch nach rechts gerückt. Da sind jetzt auch mehr Konservative bis ganz Rechte drin. Am schwierigsten wird es dann wahrscheinlich jetzt noch im Rat. Da sitzen die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs selber drin. Und da haben wir jetzt auch immer mehr von denen. Also insgesamt haben wir ein Kippen, aber das Ursula von der Leyen ist verantwortlich für die Kommission. Und da, wenn man es positiv formulieren will, versucht sie eine Balance zu halten, muss sie ein Stück weit auch. Für meinen Geschmack geht sie da schon zu viel in vorauseilendem Gehorsam Kompromisse ein.
Sie haben damals nach der Europawahl gesagt, der Kampf gegen rechts und um die Demokratie ist sozialdemokratische DNA, was normalerweise unsere Leute total mobilisiert. Warum das diesmal nicht geklappt hat, muss die SPD jetzt analysieren. Diese Analyse hat es ja offensichtlich nie gegeben, oder?
Ja, die hat es natürlich schon gegeben. Und man muss ja auch sagen, das ist nicht etwas, was jetzt in Deutschland nur passiert ist, sondern was europaweit passiert und was weltweit passiert, wenn wir mal in die USA blicken. Und es passiert eben in Ländern, die sozialdemokratisch, christdemokratisch, liberal regiert sind. Es passiert in armen und in reichen Ländern, in Ländern mit viel und mit wenig Migration. Also eigentlich überall. Deswegen kann man schon sagen, es ist kein politisches Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem.
Aber gerade die SPD trifft es ja ganz offensichtlich sehr hart.
Ja, aber nicht nur uns. Also in anderen Ländern, also zum Beispiel in Schweden oder in Finnland, haben jetzt die ist auf Kosten der Konservativen eher gegangen. Oder der Grünen. Also das ist nicht überall gleich. Gleich ist nur, dass überall, egal wer gerade am Drücker ist, dass in fast allen Ländern der Rechtsextremismus ansteigt. Sie haben auch verloren in einigen Ländern, aber eben nur da, wo sie in irgendeiner Form auch in Verantwortung sind. Dann sagen
also sollte
viele,
man sie in Verantwortung nehmen?
Das sagen jetzt tatsächlich manche. Da sage ich natürlich als Deutsche, haben wir mal probiert, historisch war nicht so eine gute Idee. Also ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Und wenn wir nach Österreich schauen, was uns ja relativ ähnlich ist, so von der Struktur, da bin ich heilfroh, dass wir jetzt keinen Herbert Kickl als Volkskanzler haben, wie er sich selber bezeichnet hat. Aber Sie haben nach der Sozialdemokratie gefragt. Unser Gesellschaftsmodell, was wir immer nach vorne stellen seit 160 Jahren, ist Solidarität. Das ist einer unserer Grundwerte. Und dazu stehen wir auch. Wir wollen eine Gesellschaft fördern, wo die Menschen aufeinander Acht geben, wo die Menschen einander unterstützen, wo man versucht, gemeinsam etwas besser zu machen, was ja auch sehr europäisch ist. Und dieses Gesellschaftsmodell ist im Moment halt total unter Druck. Und das befördern die Rechtsextremen. Die gehen auf die stärkste Emotion, die ein Mensch hat, nämlich Angst. Und schüren das. Angst vor Migranten, Angst der Männer vor emanzipierten Frauen, Angst vor Eliten, vor Pharmakonzernen, vor wem auch immer. Und die versuchen, die Menschen in einem Zustand von Angst und Unzufriedenheit zu halten. Und das gelingt in diesen Zeiten, auch natürlich spielt Social Media auch eine Rolle, sehr, 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 sehr viel leichter als früher. Und es ist viel, viel schwerer, das zu tun, was wir tun wollen, nämlich ein positives Gesellschaftsverständnis, ein positives
Und auch komplexe Sachverhalte wahrscheinlich zu erklären.
Auch das
ist halt
ja
eben nicht immer nur schwarz
genau,
und weiß.
Genau.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, das Ergebnis auch damals der Europawahl spiegelt nicht das wider, was Sie an den Wahlkampfständen und was Sie von den Menschen mitbekommen haben. Fast wortwörtlich hat das tatsächlich Olaf Scholz nach der Wahl gesagt. sprechen Sie von der SPD einfach die falschen Leute an oder sprechen Sie einfach nicht mehr die Sprache der Leute, die Bedürfnisse der Bevölkerung?
Es ist so, wenn es über die AfD-Wählerinnen und Wähler geht, dann kommen manchmal gerade Journalistinnen und Journalisten und sagen, ja, Sie müssen wieder mehr mit denen reden. Und dann sage ich mal, ich würde wahnsinnig gern mit denen reden, aber die wollen nicht mit mir reden. Weil ich bin ja das Establishment, ja, ich bin ja die da oben, ich bin die Altparteien, ich bin für manche vielleicht auch ein Avatar oder eine Echsenmensch oder keine Ahnung, ferngesteuert von Bill Gates, ich weiß nicht, was die alles für Vorstellungen haben. Ich habe das in meinen 11 Jahren, die ich jetzt Politik mache, noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, also ich finde ihre Politik richtig blöd, ich wähle das die AfD und jetzt sagen Sie mir mal, warum, dass ich das nicht machen soll.
Ja, aber in großer Breite hat das ja nicht verfangen, also ganz offensichtlich, die Gespräche. Wenn Sie sagen, das ist so ein guter Vibe, der Ihnen da auch entgegenschlägt, ganz, ganz offensichtlich spiegelt das ja nicht die Masse wider, die dann auch wählt.
Das ist, weil wir mittlerweile in einer Bubble-Gesellschaft leben. Zu unseren Veranstaltungen kommen eben fast nur noch die Leute, die uns sowieso wählen. Das war früher mal anders. Also ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass man auch mal ging, um zu diskutieren. Und inzwischen ist es in allen Zirkeln eine Selbstvergewisserung. Und das ja auch im digitalen Bereich. Da bewegen wir uns ja auch in Bubbles. Und das ist was unserer Gesellschaft nicht gut tut. Ich würde mich wahnsinnig gerne mal mit AfD-Wählern oder Anhängern unterhalten. Ich habe es neulich einmal geschafft, weil wir umgezogen sind und ein Handwerker, da hörte ich das dann so raus, ne? Dass der dann von Systemmedien sprach. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich mal einen und habe ganz freundlich, wir haben uns sehr nett unterhalten, habe ich gesagt, sagen Sie mal, Systemmedien. Wenn das Systemmedien wären, dann müssten die doch jetzt die ganze Zeit total positiv über die Regierung schreiben. Haben Sie sich das mal angeschaut, was im Fernsehen läuft, was in den Zeitungen geschrieben wird? Wie kann man da überhaupt auf die Idee kommen, von Systemmedien zu reden? Und dann war er auch bereit, darüber nachzudenken und zu argumentieren. Aber das war echt ein totaler Ausnahmefall.
Wir sitzen hier in der Europaschule. Lassen wir uns ein bisschen über Europa reden. Ein großes Problem ist ja, dass Europa es häufig nicht schafft, mit einer Stimme zu sprechen und eine große Idee zu verfolgen. Eine Idee wie beispielsweise eine gemeinsame europäische Armee. Eine Idee, die man schon so viele, viele Jahre hat. Warum klappt das nicht?
Naja, also eine gemeinsame europäische Armee, da waren lange Zeit viele gar nicht so für. Ne? Also das ist jetzt gerade durch den russischen Überfall auf die Ukraine, ist es natürlich ganz nach oben gekommen und jetzt durch Donald Trump und seinen Rückzug noch mal mehr. Wir arbeiten schon sehr lange in die Richtung und es passiert da auch schon ziemlich viel. Also zum Beispiel die Niederländer, die haben überhaupt keine eigenen Truppen mehr quasi. Die haben alles in Verbindung mit anderen Streitkräften, in der Regel mit den Deutschen, unter wechselnden Oberkommandos. Und wir haben ja auch ansonsten viele gemeinsame Bataillone. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, woran es hängt. Das sind natürlich wie immer die nationalen Egoismen. Das eine ist, wir bräuchten dringend gemeinsame militärische Beschaffung. Wir haben über ein Dutzend Panzersysteme in Europa. Das ist total gaga.
Das ist auch finanziell gaga.
Genau. Wir könnten so viel Geld sparen, wenn wir einfach gemeinsam sagen würden, wir als Europäer bestellen jetzt diesen Panzer, diesen Hubschrauber, dieses Flugzeug. Passiert nicht, weil aber auch, ne, sind wir Deutschen natürlich auch mit drin, wir haben auch eine starke Rüstungsindustrie, jeder will seine Rüstungsindustrie möglichst pushen, das ist das eine. Und das andere ist, das muss man ernster nehmen, wir haben sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Militär. Wenn wir mal nur Deutschland und Frankreich nehmen. Frankreich hat eine Präsidialarmee, da entscheidet der Präsident quasi alleine. Und die sind auch sehr, ich will nicht sagen schnell dabei, das hört sich kritisch an, das meine ich gar nicht, aber die haben relativ viele Auslandseinsätze, die haben ja auch, betrachten ihre Geschichte ja auch ganz anders. Und wir haben eine Parlamentsarmee und sind sehr, sehr, sehr zurückhaltend, aus guten Gründen, unsere Armee ins Ausland zu schicken. Und all diese, dann haben wir ein Land wie Österreich, was sich als neutral begreift und gar nichts mit Militär zu tun haben möchte, am liebsten aber schon geschützt werden möchte durch die Europäischen Union.
Also unterm Strich, das wird auch in den nächsten Jahren nichts.
Doch, das muss was werden, aber es ist, glaube ich, die schwierigste Übung, die wir überhaupt zu verbringen haben.
Neulich gab es die Münchner Sicherheitskonferenz, der US-Vizepräsident war da, J.D. Vance hat gesagt, die größte Bedrohung für die Demokratie ist nicht China oder Russland, sondern sei die mangelnde Meinungsfreiheit in Europa. Was macht das mit Ihnen, mit so einem Satz, wenn Sie den hören?
Das ist natürlich völlig irre. Aber das ist genau das amerikanische Modell jetzt. Die sagen zum Beispiel, man darf keine Regeln im Internet aufstellen, was wir als Europäische Union ja getan haben. Das wäre Zensur. Wie irre das ist, wird schnell deutlich. Es gibt ja Regeln im Internet. Wir, Sie und ich und alle anderen entscheiden ja nicht, was wir sehen. Das entscheiden ja andere für uns, nämlich die Algorithmen. Irgendjemand sagt, wie diese Algorithmen programmiert werden sollen. Das sind Elon Musk, Mark Zuckerberg, die chinesische Regierung für TikTok und dann spielt noch eine große Rolle Wladimir Putin mit seinen Trollfarmen und seiner Desinformation. Das sind im Grunde genommen die Akteure, die entscheiden, was wir sehen. Also es ist ja kein freies Internet. Genauso bei der freien Meinungsäußerung. Nehmen wir mal die Rumänien-Wahl. Vielleicht haben da ein paar von gehört, dass die annulliert worden ist. Mhm. Warum? 14 Kandidierende. Davon sind von TikTok 13 als politische Akteure einklassifiziert worden und deren Reichweiten runtergeregelt worden, einer nicht. Komischerweise der Putin-Freund. Und der hat auf TikTok 150 Millionen Aufrufe gehabt, während die anderen praktisch ja da irgendwo rumkrebsten. Also da wird Einfluss genommen. Und da sagt jetzt J.D. Vance, wenn wir sowas regeln und sagen, das dürft ihr nicht, Ihr müsst gleiche Bedingungen für alle politischen Akteure bieten. Ihr müsst Desinformation bekämpfen, also Putins Lügenkampagnen müsst ihr bekämpfen. Ihr dürft Hass nicht tolerieren. Das wäre jetzt eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. So ticken die.
Weil der Tenor war ja schon, die USA haben sich einfach nicht hier in unsere internen Angelegenheiten einzumischen. Also nicht in die der EU, aber auch nicht die in Deutschland. Das ist ja nur auch einfach mal passiert. Aber machen wir das nicht eigentlich auch? Also Annalena Baerbock in China beispielsweise, mischen wir uns nicht auch in innere Angelegenheiten ein mit einer nur viel moralisch gefestigteren Position vielleicht?
Naja, wir sagen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Das tun andere bei uns auch und das ist auch in Ordnung.
Aber das hat J.D. Vance im Fall auch nur gemacht, weil der Aufschrei war ja riesig.
J.D. Vance und Elon Musk haben Wahlempfehlungen ausgesprochen. Und das ist etwas, was man normalerweise unter Regierungen nicht tut.
Aber theoretisch dann sich mit den Oppositionen zu treffen, die zu stärken, das ist okay.
Also es gibt ja, ich kann es jetzt nur für meinen Bundeskanzler sagen, der da sehr, sehr strikt trennt, der sich als Bundeskanzler mit allen Regierungschefinnen und Chefs trifft, ob er die will oder nicht, ob er die mag oder nicht. Und sehr zurückhaltend ist in diesem Parteienkontext. Aber viele Regierungschefs sind natürlich auch gleichzeitig Parteivorsitzende. Und dann trifft man sich natürlich auch in einem Parteirahmen, ob das Oppositionelle sind oder nicht. Aber sie werden, also jetzt, das sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, aber ich glaube nicht, dass Olaf Scholz mal einen Staatsbesuch gemacht hat und dann den Oppositionschef in demselben Land getroffen hat. Das wäre mir nicht bewusst.
J.D. Vance hat auch gesagt, Europa muss mehr Geld für Rüstung ausgeben. Wichtig sei nur, gegen wen man aufrüstet. Und den Satz fand ich erstaunlich, Europa braucht eine neue positive Vision. Damit hat er doch einen Punkt, oder nicht?
Also Europa an sich ist eine Vision. Ich will Ihnen mal etwas erzählen, was mich wirklich sehr geprägt hat. Letztes Jahr im Wahlkampf war ich politischen Aschermittwoch in Frankfurt. Da waren die beiden Frankfurter SPD-Kandidierenden für die Europawahl. Ein junger Mann, der aus Marokko stammt und eine junge Frau, die aus dem Iran stammt. Beide wurden gefragt, warum bist du nach Deutschland gekommen, warum bist du in die SPD eingetreten, warum trittst du bei der Europawahl an? Aussichtslose Plätze, tolle Menschen. Und bei der dritten Frage hat die junge Frau aus dem Iran gesagt, ich trete bei der Europawahl an, weil ich das Gefühl habe, dass hier die Europäische Union nicht mehr geschätzt wird, dass ihr nicht mehr wisst, was ihr da eigentlich geschafft habt. Mhm. Sie sagte, stellt euch vor, da wo ich herkomme, würde man dasselbe machen. Da würden sich die Leute an den Tisch setzen und würden sagen, pass mal auf, wir haben uns jetzt hunderte Jahre hier die Köpfe eingeschlagen. Wir haben uns gegenseitig umgebracht, wir haben unsere Länder verwüstet, Schluss damit. Wir setzen uns jetzt hin, wir arbeiten zusammen, wir kommen regelmäßig zusammen, wir geben uns gemeinsame Regeln, wir handeln miteinander und dann haben wir Frieden. Stellt euch das mal vor. Iran, Irak, Jordanien, Libanon, Kuwait, Ägypten, Israel, Palästina. Stellt euch das mal vor. Und ihr habt das geschafft. Ihr habt das gemacht. Und ihr wisst es nicht zu schätzen. Und so geht mir das auch, wenn ich über Europa rede. Das ist ein Wunder. Das ist ein absolutes historisches Wunder und ein politisches auch. Es gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Was braucht man denn mehr für eine Vision, als dass diese sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, Völker, auch Religionen im Übrigen, dass die friedlich zusammenleben und so zusammenarbeiten, dass es allen besser geht.
Es ist interessant, dass Sie das sagen. Das war auch eine der Aussagen in einem der letzten Interviews von Gerd Baum, der FDP-Legende, die gesagt hat, Europa ist unsere Zukunft, wir haben keine andere. Es sei jedoch 5 vor 12, die europäische Idee noch zu retten. Hat er recht, dass es so knapp ist?
Ja, er hat total recht. Ich war heute schon in 2 Schulklassen und da haben wir auch darüber gesprochen. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die jungen Menschen es inzwischen besser verstehen als die Älteren, weil wir natürlich immer mehr von diesen nationalistischen Parteien, nationalistischen Regierungen erleben und man sehen kann, dass das nicht funktioniert miteinander. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Maximilian Krah, AfD, hat gesagt, ach, die SS, das war ja gar nicht so schlimm. Was ist daraufhin passiert? Marine Le Pen, französische Rechtsextremistin, hat die AfD rausgeschmissen aus ihrer Fraktion, weil sie ihnen zu rechtsextrem sind. Also die sind alle Nationalisten, ja, und sagen, hey, das ist super, dass wir alle unser Land nach vorne stellen. Aber das führt zwangsläufig irgendwann dazu, dass diese Interessen und diese Länder sich gegeneinander stellen. Wenn man in Frankreich sagt, die SS war nicht so schlimm, das kommt nicht gut an, nicht mal bei den Rechtsextremen, vor allen Dingen nicht bei den Rechtsextremen. Was hat die ehemalige polnische Regierung durchgehend auf Deutschland geschimpft? Alles, was schlecht lief in Polen, war Deutschland schuld. Marine Le Pen spricht übrigens ähnlich. Das auf die Dauer geht das nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Sebastian Kurz noch erinnern.
Klar.
Österreichischer Bundeskanzler, der Meinungsumfragen fälschte, um beliebter dazustehen, als er war. Der war echt gut Freund mit Silvio Berlusconi. Beide noch nicht mal Rechtsradikale, sondern Konservative. So lange, bis Sebastian Kurz meinte, Mensch, den Südtirolern, den biete ich jetzt mal die österreichische Staatsbürgerschaft an. Was meinen Sie, was da los war? Und das sind genau diese Dinge, wir können uns das alle nicht mehr vorstellen, aber das sind genau diese Dinge, aus denen später Kriege werden.
Erosion erstmal
und,
dann, ja.
Und Viktor Orban, mein Lieblingsgegner, der mit einem Schal zum Rat nach Brüssel kommt, auf dem Groß-Ungarn drauf ist, in den Grenzen von vor 140 Jahren oder sowas, mit Teilen von Kroatien.
Sagen Sie dem dann eigentlich irgendwas? Also wenn Sie den so treffen, dass man...
Naja, der Rat und das Parlament sind ja unterschiedliche
so häufig,
Sachen.
Klar, aber...
Aber wir verstehen uns so gut, Herr Orban und ich, dass er mich mal flächendeckend in der Budapester U-Bahn hat plakatieren lassen, auf diesen großen Billboards direkt neben Adolf Hitler. Also wir sind enge Kumpels.
Das ist aber Wahlkampagne für die SPD an dieser Stelle, oder? Das
ja, viel fein, ja viel fein, viel eher, muss man sagen, ja. Ich war auch, also
aber
es
das
war
macht,
schon interessant,
das macht
diese
Fotos.
Also in dem Fall nicht. Ich werde natürlich auch bedroht, ne? Das ist auch klar, aber wir machen das so, dass ich habe ja das Glück, Mitarbeitende zu haben, die das dann. Ich gucke mir das selber gar nicht mehr an. Ich gucke nicht in meine Kommentarspalten, ich gucke auch nicht selber in meine Mailbox. Da würde ich ja verrückt werden.
Aktuell kehrt die SPD den Scherbenhaufen noch zusammen nach der Bundestagswahl. Sie sind Mitglied im Parteivorstand. Die SPD will sich auch personell neu aufstellen. Wie lange klebt Saskia Esken noch an ihrem Parteivorsitz?
Ich finde es komisch, dass es immer um sie geht. Also die Leute sagen immer, sie wollen mal mehr ganz normale Menschen in der Politik sehen. Aber wenn dann jemand mal wirklich ganz normal ist, dann...
Also
eine ganz normale Biografie
hat.
Ja, natürlich. Aber warum jetzt gerade sie? Ne? Es gibt ja ziemlich viele, die man da nennen könnte. Und das finde ich immer so ein bisschen unfair. Also ich bin sehr gespannt. Wir hatten jetzt natürlich ein paar Sitzungen und werden jetzt die nächsten Tage noch welche haben. Wir brauchen natürlich.
Wie läuft denn dann so eine Sitzung? Wenn Sie ja, ich meine, das geht es dann auch richtig emotional und hoch her oder versucht man wirklich sachlich? Weil es sind ja natürlich auch persönliche Machtinteressen, die da eine Rolle spielen.
Ja, also bei uns geht es jetzt schon sehr lange sehr sachlich zu. Also wir haben so eine Kultur entwickelt, das war ja früher echt viel Hauen und Stechen. Ich weiß nicht, ob das auch was mit dem gestiegenen Frauenanteil zu tun hat, aber es geht schon eher sachlich zu. Politik hat auch immer was mit Macht zu tun, das ist ganz klar. Das wird auch immer so sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir auch eine besondere Verbindung zu dieser Partei haben, weil sie eben auch schon so traditionsreich ist und weil sie gerade diese Kämpfe, die wir jetzt kämpfen müssen, schon mindestens mal zweimal gefochten hat, ne, gegen Diktaturen. Und da wir, Sie haben es eben gesagt, mit der DNA, also das schweißt uns sehr zusammen.
Also ich schließe daraus, Saskia Esken müsste Ihrer Meinung nach nicht unbedingt weg. Wer wird denn das neue starke Gesicht der SPD dann?
Das werden wir sehen. So viele starke.
Was ist denn Ihr Wunsch? Also Klingbeil, also Lars Klingbeil bringt sich in Position, logisch. Alle reden nach wie vor natürlich von Boris Pistorius, dem beliebtesten Politiker.
Sie werden nicht im Ernst erwarten, dass ich solche Fragen jetzt ins Mikrofon beantworte.
Aber wer sollte denn alleine mal von der charakterlichen Aufstellung, von dem, wie man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wer sollte es denn machen? Sollte es eine Person machen? Ist das wieder ein Team an dieser Stelle?
Nein, das kann nicht nur eine Person machen. Also was stimmt, ist, dass wir uns...
Gegen Merz?
Ja, aber das schließt sich ja nicht aus. Also ich glaube schon, dass wir insgesamt, wir müssen ganz, ganz anders kommunizieren. Das ist schon immer das, was ich sage. Das hat auch was mit unserer DNA zu tun. Wir wollen halt die Welt besser machen und dann arbeiten wir. Und wenn wir was geschafft haben, sagen wir einmal kurz Hurra, wenn es irgendwo gemeldet wird, und dann geht es direkt wieder weiter. Und wir müssen ganz anders reden, aber auch ganz anders Gewicht legen auf dieses Kommunizieren. Wir denken immer, Mensch, wir machen was Gutes, und dann haben die Leute, ich weiß gar nicht, ich glaube 13% Rentensteigerung in den letzten 3,5 Jahren oder so. So viel sind die Renten noch nie gestiegen.
Aber irgendjemand muss es ja durchsetzen bei Ihnen jetzt, also wenn es Schwarz-Rot gibt. Also irgendjemand muss es ja durchsetzen gegen die Position, auch die starken Positionen offensichtlich der CDU.
Ja, aber das wird nicht eine Person sein. Das werden schon viele sein, wenn das so kommt. Also die Union muss ja auch gucken, die tun jetzt immer so wie Graf Koks, aber die haben, wie gesagt, die haben ein ganz, ganz, ganz schlechtes Ergebnis auch eingefahren. Jetzt gucken natürlich auf alle auf uns, weil es so besonders schlecht ist, aber deren Ergebnis ist ja auch nicht gut. Also sie sollten auch ein bisschen kleinere Brötchen backen. Wir müssen zueinander kommen, wenn es denn gelingen soll. Also
Sie sagen auch ganz einfach, bei all dem, was wir gerade besprochen haben, müssen Sie ja zusammenkommen, anders geht es ja gar nicht.
Also wir haben die Verantwortung, dass wir es wirklich sehr, sehr ernsthaft versuchen. Wenn man sich Österreich anschaut, kann es trotzdem scheitern. Also da gab es ja erst da war ja die FPÖ sogar die stärkste Partei, und dann haben die Konservativen, die Sozialdemokraten und die Liberalen es erst versucht, das ist gescheitert. Dann sind die Konservativen mit den Rechtsextremen zusammengegangen, das ist dann an den Ministerposten gescheitert. Und jetzt gibt es am Ende doch diese Dreierkoalition, wie auch immer die jetzt arbeiten wird, aber wir haben eine gemeinsame Verantwortung.
Für Deutschland wahrscheinlich, oder? Aus Ihrer Sicht auch.
Ja, das hatten wir ja gerade. Also ich finde es nach wie vor schade. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Dort haben wir jetzt, glaube ich, im 8. Jahr eine Ampel, die läuft super. Volker Wissing hat die damals geschmiedet, ein ganz, ganz besonderer, integrer Mann. Aber Christian Lindner ist halt genau umgekehrt reingegangen. Volker Wissing, ich habe auch lange mit ihm gesprochen, hat gesagt, ich bin da reingegangen und habe gesagt, ich will, dass diese Koalition nicht nur eine Legislatur hält, sondern möglichst mehr. Was ja auch passiert ist. Und Christian Lindner hat es genau umgekehrt gemacht. Und das fand ich von Anfang an, oder als ich es dann so langsam rausgefunden habe, dass es so war, tief verantwortungslos, gerade in diesen Zeiten.
Wenn Sie einen Ministerposten im Kabinett Merz angeboten bekämen, würden Sie es machen?
Wir haben so viel über Europa geredet, und Europa braucht im Moment gerade die Rechtsstaatler und Rechtsstaatlerinnen. Also ich sehe meinen Platz schon da.
Ist das ein klares Nein? Also was Außenministerin zum Beispiel, was ist denn damit?
Die Antwort, die ich Ihnen gegeben habe, ist meine Antwort. Ich bin wirklich davon überzeugt. Ich weiß, dass die öffentliche Meinung oft so ist, man denkt eigentlich immer nur an sich. Und was ist jetzt, also... Nein, Europa ist mein ganzes Leben, und ich will da weiterwirken.
Das glaube ich Ihnen sofort, aber auch gerade als Außenministerin hätten Sie ja massiven Einfluss, vielleicht sogar noch viel, viel größeren als den jetzt im EU-Parlament.
Ja, das wird auch bestimmt jemand machen, der das gut kann.
Ich danke vielmals für das Gespräch hier in der Europaschule mit der Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Katharina Barley, danke.
Vielen Dank.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.